Hallo und herzlich willkommen zum Data Express Episode 61, dem Podcast von Data Disrupted, in dem sich die Kerstin und der Wolfgang unterhalten über Neuigkeiten aus der Welt der Enterprise-IT-Infrastruktur. Wir haben heute Freitag, den 22. Mai. Gestern und vorgestern waren wir in Berlin zur ersten CHITEX Europe und haben davon oder wollen davon berichten. Jetzt ist es so, dass die Kerstin die CHITEX schon länger kennt. Was ist denn das eigentlich genau?
Ja, hallo erstmal. Ich bin die Kerstin und ich war schon mal auf der CHITEX. Die CHITEX ist eine IT-Messe, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der CeBIT aus ihren besten Zeiten. Und die CHITEX kommt aus dem arabischen Raum. Das ist so die Leitmesse für Telekommunikation, Enterprise, IT-Infrastructure und Technologie. Eigentlich mehr so Technologie. Ursprünglich im arabischen Raum, dazu zählt dann aber auch Nordafrika, der indische Subkontinent, Asien ganz, ganz stark vertreten dort auch. Und ja, die hat sich mit der Zeit entwickelt, findet an immer mehr Orten statt. Es gab irgendwann dann auch mal einen Asia-Ableger und dann jetzt auch die CHITEX Europe eben. Da hat man auch den Sprung ins alte Land oder in die alte Welt gewagt. Und was ich gesehen habe, es ist schon wieder noch eine neue geplant für die kaukasische Region. Das ist insofern interessant, weil wir das gleich noch darüber berichten werden. Da haben wir eine ganze Menge gesehen aus der Region, was sehr, sehr spannend war, ja. Aber im Wesentlichen ist es eine IT-Technologie-Messe oder Show, Trade-Show. Und was mir an der CHITEX immer sehr gefallen hat, was ich in Berlin leider ein bisschen vermisst habe, als ich die CHITEX kennengelernt habe vor 15 Jahren in Dubai, waren Use Cases so im Vordergrund gestanden. Also da ging es weniger um Produkte oder Hersteller, sondern die haben wirklich Use Cases. Was kann ich aus dieser Technologie machen? Wie eben so Smart City Anwendungen, EID, Digitalisierung, Public Key Infrastructure, also Digitalisierung in Behörden vor allem, Behördenumfeld. Das spielte dort eine sehr, sehr große Rolle und wurde auch immer sehr eindrucksvoll demonstriert. Und das hat mir in Berlin leider total gefehlt. Also da war es bedauerlicherweise ein sehr, sehr starker Produktfokus aus meiner Sicht. Weiß nicht, wie du das empfunden hast?
Naja, ein paar Anwendungen haben wir schon auch gesehen. Ich überlege jetzt gerade, naja, so viele nicht. So im Vorbeigehen, da kann man noch eine Stunde drauf, auf diesen sprechenden Tor so, diese AI-Geschichte.
Ja, im IoT-Umfeld.
Die Roboter, die wir so gesehen haben, da dieser Roboterhund. Das ist dann eigentlich schon auch, das ist natürlich ein Produkt, aber am Ende ist es auch eine Anwendung.
Naja,
der hat ja nicht quasi seine Software gezeigt, sondern den fertigen Use Case.
Naja, als erstes hat er mal den Hund gezeigt, der Hund war ein Produkt. Ja, okay. Er hat dann den Use Case erzählt, nachdem wir gefragt haben, was man denn mit so einem Tier machen kann. Also das, wie gesagt, stand ein bisschen stärker im Vordergrund. Im IoT-Bereich habe ich gesehen, für IoT haben sie mehr Anwendungsszenarien gehabt, aber auch das eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was was ich da gewohnt war aus der Vergangenheit. Aber es war auch die allererste Messe. Man wusste nicht, wie es ankommt in Europa, sicherlich auch. Ich fand es auf jeden Fall total schön, die Atmosphäre und die so ein bisschen arabisches Flair mitzubekommen wieder. Ich mag diese Kultur sehr. Das fand ich dann schon wieder sehr gut.
Es war auf jeden Fall sehr international, auch von den Ausstellern. Also ja. Da waren ganz, ganz viele, es waren viele Länder mit so Länderrepräsentationen quasi da, die dann halt Firmen dabei hatten aus den jeweiligen Ländern. Da waren relativ viel Osteuropa, haben wir gesehen, ne? Irgendwie so Slowenien, Tschechien, weiß ich gar nicht genau, Polen, Bulgarien, Rumänien und dann eben noch viel weiter.
Also viel der ex-jugoslawischen Länder und ich habe ein paar Zahlen dazu. Ja, also es gibt natürlich noch keine Besucherzahlen, aber der Veranstalter hat schon Zahlen bekannt gegeben über die Aussteller und die Zusammensetzung. Und da war zum Beispiel mehr als 1400 Firmen und Startups, die dort vor Ort waren, aus über 100 Ländern. Wobei interessanterweise, und das haben wir auch gesehen, also du sagst ja gleich noch ein bisschen was zur Struktur sicherlich, wie es in Berlin war. Es gab ein riesengroßes Startup-Area und die Hälfte der...
Mehrere eigentlich,
ja. Die waren auch zwischendurch überall immer und bei den Länderständen dabei. Und die Hälfte der Aussteller, dieser offiziellen Zahlen, waren als Startups gemeldet tatsächlich. Und auch die Länderzusammensetzung, also mehr als die Hälfte der Länder, aus denen die Delegates und Aussteller kamen, haben Startups ausgemacht. Und lockte natürlich dann auch, und das ist eine Zahl, die hier besonders herausgestellt wird, das finde ich insbesondere auch interessant, weil Startups wohl offenbar eine sehr, sehr große Rolle in der Jetix Europe spielen oder spielten, dass da über 600 Investoren auch vor Ort waren, die explizit auch aufgeführt und also nicht namentlich, aber eben genannt werden. Und allein daran sieht man, wo der Fokus ist. Also dass das auch für Startups eine Möglichkeit sein sollte, mit Investoren in Kontakt zu treten, Gelder einzusammeln und ihre Produkte oder Lösungen dann weiterentwickeln zu können oder
da haben auch
in den Markt reintragen.
Ein oder zwei Stände, konnte ich mich erinnern, das war tatsächlich, wo quasi der Standinhaber, das war irgendwie so eine Investorengruppe, Investorenfirma, die dann eben ihre Schützlinge dabei hatten und als quasi im...
die Einhorn Factory oder was das
ja,
war.
Genau, ja, genau, sowas zum Beispiel. Sowas, ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, das kenne ich von bisherigen IT-Messen auch nicht, dass bei diesen Startups... Das war nicht bei allen, aber bei einem Teil war dann eben oben auch auf dem, dort, wo man normalerweise das Logo irgendwie drauf hat und ne, den Firmennamen, da stand dann eben dabei, was weiß ich, irgendwie Seed Round erfolgreich und Round C abgeschlossen, Round A abgeschlossen. Das heißt, man konnte auch als Investor, wenn du so vorbeigehst, ein bisschen sehen, wie weit so ein Startup vielleicht schon erwachsen ist oder wie weit da vielleicht auch schon ein Produkt quasi gediegen ist.
Genau.
Und ob sich es dann vielleicht rentiert, ne? Jemand, der vielleicht irgendwie erst kurz vor dem Going Public irgendwie einsteigen möchte, aus irgendwelchen Gründen, konnte dann eben auch so ein bisschen schauen. Oder jemand, der ganz am Anfang dabei sein möchte schon, hat auch die Möglichkeit zu sehen, welche Sachen sind denn erst ganz am Anfang und konnte es gleich so bei seinem Messebesuch quasi sich da umschauen.
Genau.
Und das fand ich ganz interessant.
Das spielt tatsächlich eine sehr große Rolle. Ich merke das auch immer bei meinen Besuchen im Silicon Valley. Die Firmen oder wir treffen ja da auch eine ganze Menge Startups, zum Teil auch aus dem Stealth-Mode gerade raus. Und die sind immer so stolz und präsentieren wirklich sehr prominent, wie viele Runden sie schon haben und dass sie halt fully funded sind und keine Ahnung. Weil das auch für Investoren ein Zeichen ist, da vertrauen andere schon rein. Ne? So hier, kauften auch das. Und auch die für die potenziellen Kunden ist es ein Zeichen oder ein Signal. Hör mal, wir sind hier funded, uns gibt es noch ein paar Jahre, wir sind nicht morgen sofort wieder von der Bildfläche verschwunden. Also das spielt da schon eine sehr, sehr große Rolle, diese Information.
Das ist auch, vielleicht kennen es wir deswegen nicht so gut, weil du natürlich in Deutschland nicht diese Startup-Kultur hast. Das hast du in anderen Ländern schon und dann ist so eine Information natürlich durchaus wichtig und sinnvoll.
Ja, absolut. Genau. Absolut. Aber generell jetzt so, also im Startup-Area haben wir ja gerade schon erwähnt, ich fand die Aufteilung interessant, die insgesamt waren das 6 Hallen, die, ja, weiß ich nicht, waren das Hallen abgetrennt, das waren schon Hallen.
Naja, die Messe Berlin, das sind im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob das ein Gebäude ist, ob man da irgendwie, ich glaube, man geht sogar, nein, das sind getrennte Gebäude, du gehst dann über so Innenhöfe drüber.
Ja.
Und es sind einfach dann halt quasi 6 Gebäude, die da miteinander verbunden sind und damit sind es auch 6 Hallen. Wobei die hinteren beiden, die waren ein bisschen kleiner wie die vorderen 4. Das sieht man auf dem
Plan. Ja, das sah man auf dem Plan auch, Plan genau. Das ja, das ist richtig. Genau, Startup Area, wir sind reingekommen in einer Public
Sector und Smart Cities war die erste Halle. Also die Hallen hatten quasi so, ich sag mal, so Überschriften, ja. so thematisch, wobei das jetzt nicht zwingend immer 1:1 Zuordnung war. Genau, Public Sector Smart Cities, dann gab es dahinter dieses Cyber Valley. Dann waren 2 Hallen, die eine war AI, Cloud und Green Tech und die andere AI, Cloud und Connectivity.
Da waren auch die meisten Startups in den beiden Hallen.
Ja, und in der Connectivity-Geschichte, da war dann auch vom wirklich Hardware gesehen, also ein bisschen. Ne? Die war sonst war irgendwie quasi keine Hardware zu sehen, sondern hat so ein bisschen Server gesehen, ein bisschen so Storage-Sachen, Flash und SSD von ein paar so Chinesen.
Also,
waren ein paar
das stimmt.
So Einzelkomponenten.
Komponenten wurden vorgestellt. Aber und im Netzwerkbereich, also das waren keine, wie man das sonst hier gewöhnt ist, dass man so Switche, Router oder große Chassis, sondern da ging es eher um Glasfasern, also wirklich Cabling und Cabling-Technologien. Das fand ich auch interessant. Stimmt, ja.
Da haben wir auch was gesehen gehabt.
Genau.
Und die letzten beiden Hallen waren unterschrieben als North Star Europe. Mhm. Da konnte ich mir jetzt wenig drunter vorstellen, vielleicht aus Dubai-Sicht ist es möglicherweise dann so, ne, im Norden ist dann das große Europa und dann hat man halt die europäischen irgendwie Firmen
keine Ahnung,
zusammengefasst.
Wobei
oder
das
so.
Fast nur amerikanische Firmen dort waren, aber also da ging es dann im Wesentlichen um Infrastruktur auch, also da hat man dann auch große Namen gesehen, wie IBM oder genau.
Ja,
Super ABS, Micro, AMD, Intel.
ABS, aber die haben auch im Grunde nichts Eigenes ausgestellt, sondern lauter, auch da wieder viele, viele Startups und quasi lauter AWS-Kunden im Prinzip, die mit AWS-Komponenten dann ihre Lösung bauen oder ihren Dienst, ihre Software, ihre whatever. Mhm. Und sonst, ja, es waren nicht viele große.
Nachdem ich Intel sehr prominent dort gesehen habe. Nvidia hatte keinen eigenen großen Stand, ne? Obwohl jetzt gerade vor dem AI-Hintergrund, also AI spielte wirklich eine unglaublich große Rolle.
War schon zum Erbrechen. Ne?
Es war wirklich fast schon zum Erbrechen.
Da gehst du zwei Tage raus und konntest es echt nicht mehr hören. Es ist schon schwer zu ertragen, aber da bist du irgendwie echt bei jedem zweiten Schritt hat jemand mit AI getroffen.
Was sicherlich eine ganze Menge Innovationen auch innehatte. Also es wurden wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfälle für KI dort vorgestellt, aber halt sehr, sehr kleinteilig. Also ich habe mir wirklich nicht jeden Einzelnen angucken können, weil das too much war. Und das ist mir auch aufgefallen, also es gab wirklich wenig zum Anfassen. Das meiste waren Dienste, Services. Und eben aufsetzend auf entweder größeren Produkten oder eben Services mit KI, wo sich dann Unternehmen oder Anbieter, Startups ihre eigenen Agents geschrieben haben oder entsprechende AI-Services. Einer war dabei, der hat I Can Hear Voices, die machen Sprachgeneration für KI-Assistenten. Also da kannst du dann Sprachen einkaufen, die du verwenden kannst, wo du keine Angst haben musst, dass du in irgendwelche Lizenzfallen reinläufst oder musst es dann eben auch nicht selber aufnehmen. Die klingen sehr angenehm, die sind vor bestimmten Gesichtspunkten aufgenommen, dass man halt gerne zuhört auch, dass sie laut und deutlich sprechen. Genau, also solche Sachen.
Mir ist so ein bisschen aufgefallen, gerade bei ein paar so Startup-Sachen, da war doch diese eine Fläche, wo ein Haufen so Nachhaltigkeits-, Öko- und solche Sachen dabei waren. Mhm. Da waren ein ganzen Haufen Firmen, die haben eigentlich, sag ich mal, das Produkt hatte mit IT nur am Rande zu tun. Die waren eigentlich mehr Benutzer von irgendwelchen IT-Technologien und AI-Technologien, um dann ein ganz anderes Produkt, ne, irgendwie, was haben die da gemacht, so Plastikflaschen oder irgendwie Coffee-to-go-Becher und so Kram.
Genau, und das ist genau das, was ich in Dubai gesehen habe. Das sind genau diese Anwendungsfälle, wo dann so eine ganze Halle, wo es um EID geht, da ist aber dann kein Anbieter von EID, sondern dann sind die Governments von Katar, von Saudi-Arabien, von Dubai, von Abu Dhabi dort und zeigen, was sie mit dieser Technologie machen. Es gibt Technologiehallen dann dort auch, wo diese Anbieter da sind. Also ich war ja damals mit der Genua dort unten und da ging es dann auch um Security, PKI, auch mit den Mutterkonzernen, Bundesdruckerei, Gisik und Devrin, die da sehr, sehr stark sind in dem Bereich. Aber da haben sich die Governments vorgestellt oder die einzelnen Ministerien, eben wie die das anwenden, wie die das umsetzen. Und das fand ich eine sehr interessante Geschichte und einen ganz anderen Ansatz, als man das hier gewohnt ist. Ne? Da geht eine Bundesdruckerei raus und sagt, wir haben toll.
Genau.
Das fand ich einen sehr, sehr großen Unterschied. Und das wiederum, wobei ich auch lustig fand, es war ja zeitgleich, wirklich zeitgleich, auch an genau den gleichen drei Tagen des Greentech-Festival in Berlin. Und dass diese Firmen, die eigentlich besser auf das Greentech gepasst hätten, dann dort präsentiert haben, weil wir haben den Ausflug nicht mehr gemacht. Möglicherweise waren die da auch und hat sich so ein bisschen voneinander profitiert, ja.
Genau.
Genau. Aber sollen wir mal durch die Hallen durchlaufen? Wir sind ja irgendwo reingekommen.
Nein, ich würde ganz gerne vorneweg noch, weil es eben auch aufgefallen ist, ich kenne es von vielen anderen deutschen Messen, dass dir schon aus der U-Bahn raus viele Menschen entgegenkommen, die dir irgendwie Papier in die Hand drücken.
Stimmt.
Das war dort relativ wenig, am ersten Tag gar nicht, am zweiten Tag waren wir ein bisschen früh, da waren wir einfach früh dran.
Ja.
Da war es dann von der S-Bahn raus ein bisschen, aber auch nicht so intensiv.
Nicht dolle.
Und genauso auch, das kenne ich auch von anderen Messen, dass dir, wenn du auf der Messe selber bist, dass dir entweder Menschen vom Stand runter oder irgendwelche fantasievoll gekleideten oder halbnackten Damen dann auf den Gängen unterwegs sind
auf und
dir auch dauernd irgendwie ein Stück Schokolade mit irgendeinem dicken Stück Papier in die Hand drücken wollen, um dich an den Stand zu locken. Und das hat quasi vollkommen, was hast gefehlt? Mir hat es nicht gefehlt.
Nee, mir auch nicht, im Gegenteil.
Aber das war doch einfach nicht da. Ja. Das fand ich tatsächlich sehr angenehm.
Auch das Publikum war sehr angenehm. Also das war jetzt auch alles wirklich sehr, sehr ruhig, sehr seriös.
Vielleicht war es auch nicht so besonders voll. Also man hat schon Platz auf die Gängen gehabt. Also ich kenne auch andere Messen, wo es echt eng wird. Und das war da gar nicht der Fall.
Und das fand ich aber sehr angenehm. Ich mag das ja. Ich habe das ja geliebt, als die Itza nach der Pandemie wieder aufgemacht hat und dann irgendwie außer den Ausstellern nur so ein paar Leute verstohlen durch die Gänge liefen. Ich fand das sehr angenehm. Ich mag das nicht, wenn die Messen so voll sind und da so Leute durchgeprügelt werden, nur um die Besucherzahlen hochzuhalten. Also Qualität ist auch hier mehr als Quantität.
Und dann ist mir noch eher negativ aufgefallen, die hatten auf den Gängen zwischen den Ständen keinen Teppich gelegt. Jetzt kann man sagen, okay, nachhaltig und öko, weil der wird dann auch hinterher weggeworfen.
Ja.
Auf der anderen Seite, das ist jetzt so ein typischer Messehallenboden mit im Grunde einzelnen Deckeln, dass man dann halt irgendwie unten drunter Kabel verlegen kann und Sachen aufbauen kann. Also als Messehalle ein sehr flexibler Untergrund und ist halt ein bisschen holprig zum drauf gehen und natürlich auch glatte Fläche. Wenn du dann diese glatte Bodenfläche und das glatte Hallendach, dann hast du auch schnell ein bisschen mehr Hall drin und dann wird das ganze Ding ein bisschen lauter, als wenn da, glaube ich, also ich denke, wenn der Teppich gelegen wäre, wäre es ein bisschen gedämpfter gewesen insgesamt.
Also ich fand das auch vor dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr schön. Jetzt tatsächlich war es kein sehr schöner Hallenboden. Also man hätte, wenn das jetzt so ein normaler Betonboden gewesen wäre, wäre es gar nicht so schlimm gewesen. Messehalle, ne?
kein Estrich.
Das ist in anderen Messehallen auch so, dass jetzt ausgerechnet diese Messe die Sachen im Doppelboden verlegt hat. Also in Nürnberg ist das ein bisschen anders und ich kenne auch andere Messehallen. Aber egal, ja, stimmt, das war ein bisschen, da bin ich auch reingegangen und da so, ups, sieht ein bisschen uselig aus. Aber Gott, letztendlich hat es mich auch nicht mehr gestört, war halt ein bisschen more industrial. Aber was mir dann wieder positiv aufgefallen ist, Herr Stief, und das haben wir überhaupt noch gar nicht erwähnt, das Essen. Das war nicht dieses typische Messe-Catering, so überteuer, schlechteste Qualität zu höchsten Preisen, sondern die hatten Foodtrucks aufgebaut.
Die Preise weiß ich nicht, ich habe den Tag schon
was gekostet. Naja, aber das war wenigstens gutes Essen. Also die hatten so Foodtrucks aufgebaut, wo du so unterschiedlichste von vegan bis Burger, alles mögliche. Also es war wirklich nicht das typische Messe-Catering, sondern wirklich sehr innovativ, sehr urban,
sehr innovativ ist jetzt ein Foodtruck auch nicht mehr in 2025.
Naja, aber für so ein Messe.
Für eine Messe ist es schon ein bisschen
und
neuer.
Wenn man bedenkt, wer da so hingeht, also ich glaube, die wenigsten wissen oder kennen Foodtrucks, I don't know.
Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also
in Berlin schon.
Also, ich denke,
also das fand ich jedenfalls sehr, sehr schön. Das ist nicht
so
dieses typische Messe-Catering.
Wenn du sagst, wer da hingeht, das klingt so ein bisschen von wegen Messe ist mehrmals für ältere Herrschaften. Das fand ich jetzt nicht so. Das war schon, da war schon eher Junge da. Also auch auf Ausstellerseite.
Ja.
Du siehst quasi keine Krawatten mehr, keine Damen in Kostümen mehr, nur noch vereinzelt. Das gibt es natürlich noch. Es gibt auch noch Herren mit Krawatte, die da auf den Ständen stehen. Ja. Aber selbst bei IBM hatten die alle irgendwie T-Shirts an.
Ja.
Und das Beste,
da hat man aber auch deutlich den Unterschied in den Kulturen gesehen. Also wo die höchste Anzugdichte noch war, war bei den klassischen großen traditionellen Firmen in der Security-Halle, ist es mir aufgefallen. Wo dann auch wirklich ganz furchtbares, ja gut, die haben es nötig.
Ich sage ja, ganz wechseln natürlich nicht. Und,
ja. Und bei deutschen Herstellern auch zum Teil, also auch da hat man ganz genau erkannt, wo sind die Silberrücken und wo ist wirklich die Innovation beheimatet. Keine Ahnung, also es war schon deutlich, an manchen Stellen deutlich erkennbar der Kulturunterschiede, fand ich. Aber egal.
Wenn's so, und dann wolltest du jetzt einen Rundgang machen?
Ich dachte, wir machen mal so einen kleinen Rundgang, oder? Dafür sind wir ja hier.
Dann geh doch mal rund.
wir sind reingekommen und sind erstmal in Dubai gestanden, ne? Dann haben wir die Bundeswehr gesucht, die zwischen Zypern und Malta war. Und,
also die erste Halle, das war Zufall. Du kommst dann irgendwie rein, die Treppe rauf und dann konntest du dich entscheiden, links oder rechts. Und
wir sind einfach geradeaus.
Links so irgendwie näher, geradeaus, die Treppe rauf kommst und dann ist die erste Halle, die da kommt, ist eben Public Sector und Smart Cities.
Und
da
war dann war natürlich auch der Veranstalter
ganz,
selber.
Ganz groß Dubai irgendwie erstmal. Die hatten so ein großes Polizeiauto mit dabei.
Ja. Genau. Und das fand ich auch, also du kommst da rein und bist sofort in einer anderen Kultur. Also das fand ich so schön, wie die auch jede Menge Dishdas dort gesehen und zum Teil auch wirklich wie in Dubai, wie ich das da gewohnt bin, sind die dort rumgelaufen. Das fand ich so entzückend. Ich mag diese Kultur unglaublich gern und ich fand's sehr schön, wenn man da reinkommt und dann kriegst du auch genau diese Kultur gleich erstmal präsentiert. Oh. Das fand ich sehr schön.
Ja, dann war in der gleichen Halle die Bundeswehr.
Genau.
Da fragt man sich, was macht die Bundeswehr als Aussteller auf einer IT-Messe? Die produzieren doch nichts. Die konsumieren nur. Das ist im Prinzip richtig.
Geht so.
Was dort, das waren mehrere Abteilungen, glaube ich, oder mehrere Einheiten.
Ja.
Das weitaus größte war dieses Cyber Defense?
Zentrum für Cybersicherheit, glaube ich.
Nein, das ist was anderes.
Zentrum für, egal, ich krieg's nochmal raus. Ich habe das letzte Mal als neue Streitkraft im Heer letztes Jahr auf der IT-Sicherheitskonferenz in Stralsund präsentiert bekommen. Also es ist wirklich sehr, sehr neu und es ist das Zentrum für Cyberabwehr.
Cyberabwehr, genau.
Genau, Zentrum für Cyberabwehr. Ich wusste doch irgendwas mit Zentrum und Cyber. Die sich wirklich als vierte Streitkraft darstellen, also die laufen parallel zu Heer, Marine und Luftwaffe. Und natürlich war aber auch ein bisschen Marine war da. Wobei ich glaube, die waren alle von dem Zentrum für, die haben nur einmal die Aufklärungsseite und einmal die andere Seite, glaube ich, dargestellt.
Warum sie eigentlich da waren, war, denke ich, zum Personal suchen.
Genau.
Karriere, genau.
Die suchen händeringend Personal, speziell eben auch für dieses neue Zentrum für Cyberabwehr. Da wollen sie natürlich auch gute Leute haben, die was können. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich auch diversen Assessments standhalten, inklusive Personenüberprüfungen. Also es ist sicherlich nicht leichter, Leute zu finden. Dazu kommt möglicherweise noch die Besoldungsstruktur. Du bist dort Beamter, unterm Strich, quasi.
Nein, du bist Soldat.
Ja, Soldat, noch schlimmer.
Das ist nicht der Beamte.
Ja, siehst du, kriegst du noch weniger Geld. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, dort Leute zu finden. Das weiß ich auch aus anderen Bereichen der Bundeswehr. Und die geben sich da sehr, sehr viel Mühe. Was das Schöne ist an diesem Zentrum für Cyberabwehr, du kriegst echt geiles Spielzeug. Also ich habe letztes Jahr, als die sich vorgestellt haben, haben die Bilder dabei gehabt von ihren Labs. Ja, lecker, kaufst du dir nicht selber und stellst es dir in den Keller. Also das ist schon, die arbeiten da schon mit ordentlichen Werkzeugen und kannst dann halt natürlich auch entsprechend dich austoben da und zeigen, was du kannst. Und die andere Geschichte, die sie vorgeführt haben, war eben auch, wozu sie mittlerweile Technologie verwenden. Und einer dieser Anwendungsfälle war eben, Soldaten mal so eine Fregatte näher zu bringen. Also mal so einen ersten Rundgang, wie ist so eine Fregatte aufgebaut, was passiert da. Auch zu Trainingszwecken glaube ich noch nicht. Das hatte er, glaube ich, gesagt, machen sie noch nicht. Aber zumindest mal, um das so kennenzulernen,
also das
so Abläufe kennenzulernen. Genau.
Das war 3D-Geschichte.
Und da habe ich eine VR-Brille aufgehabt, Leute, die mir auf LinkedIn folgen, sehen das hübsche Video, wie der nette Kollege mich da so an der Hand nimmt und auf die Fregatte zieht. Das war sehr beeindruckend. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Ich habe vor auch mittlerweile 15 Jahren mal in so einem Eurofighter-Simulator sitzen dürfen. Und
ich glaube, Tornado war das.
Tornado. Ja, ich glaube, Eurofighter haben die nicht, ne? Das war der,
ja, das
genau,
war
die haben. Und da ist halt so ein Tornado in der Halle und außenrum ist ein Dom gebaut und wenn du nach unten guckst, siehst du aber dann.
Ja, nur das Cockpit, nicht nur
genau,
das ganze
siehst
Flugzeug.
Genau, siehst du dann eben nicht die Erde, sondern die ist, das ist alles so simuliert drum. Und bei der Fregatte war es tatsächlich so, also ich konnte in alle Richtungen gucken. Das war wie damals in diesem Microsoft Cube, wo wir dieses Earth-Model evaluiert haben. Also wirklich, du guckst in jede Richtung und wenn du nach unten guckst, dann siehst du das Wasser. Wasser. Und wenn du nach oben guckst, siehst du die Hubschrauber fliegen. Und das war also wirklich unglaublich intensiv, das Erlebnis. Und inklusive Horizont suchen, weil sonst seekrank. Also war schon, obwohl sich das überhaupt nicht bewegt hat, das hätte nur noch ein bisschen, wenn der mir Wasser ins Gesicht gesprüht hätte, Salzwasser, dann wäre die Illusion perfekt gewesen. Also das war äußerst beeindruckend. Genau. Ja, also ja, nachhaltig beeindruckend. Was haben wir sonst noch gefunden in der Halle? Es waren ein paar Länderstände da. Ich hatte ja mir vorgenommen, Fokus Osteuropa, weil wir haben ja die Serie Technologie aus Osteuropa, die würde ich gern fortsetzen. Und da war die Gitex jetzt ein Quell der Freude. Für mich, ja, also da war wirklich viel
Osteuropa, ja, dort tatsächlich.
Also es wird auf jeden Fall ein Update zu Polen geben, es wird ein Update zur Ukraine geben und es wird neue East Europe, Tschechien steht sowieso schon lange bei uns auf der Liste, aber eben auch die ex-jugoslawischen Länder, da war auch einiges dort, was sich dort präsentiert hat.
Ist natürlich auch so, dass das nur ein extrem kleiner Ausschnitt aus so einem Land ist. Da wirst du irgendwie gefragt von so einer Handelskammer, von wegen, wir haben hier, wir gehen ja auf die Messe und jeder möchte mitgehen. Und dann hast du halt, weiß ich nicht, irgendwie 10 oder 12 Firmen vielleicht auf so einem großen Gemeinschaftsstand von ein paar Tausend, die es in dem Land gibt.
Ja, also da war Polen ja ein schönes Beispiel. Die hatten die Wand voller Firmen und nur eine Handvoll davon war vor Ort dabei. Also das ist wirklich unglaublich vielfältig, was dort entsteht. Und das führt mich dann auch gleich, ich überspringe jetzt einfach mal die Cybersicherheit, die war so sterbenslangweilig, mit, ja, vor allem die Aussteller, die meisten, das war, im Wesentlichen war es Fortinet, habe ich ganz groß gesehen, wo ich mir denke, ja, die haben es echt nötig bei den vielen Schwachsellen.
Ich habe aufgepasst, das ist halt,
bei den vielen ich bin da echt durchgelaufen, weil das so langweilig war, das war noch langweiliger als auf der Itza.
Ich bin ja auch nicht der Security-Mensch.
Ja, nee, also das war, da lernt ihr nichts Neues, hättet ihr nichts Neues gelernt, das können wir echt überspringen. Wir gehen direkt zu den Startups und das fand ich extremst spannend. Und das ist, auch das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also ich glaube, 90% aller derer, die dort bei mir hängen geblieben sind, das waren Kasachstan, Usbekistan und Armenien. Das ist unglaublich. Unglaublich. Also ein bisschen war so, ja, ein bisschen alte Welt war auch dabei. Ein paar Franzosen habe ich gesehen, ein bisschen Italiener, Großbritannien.
Italien hat
aber
den großen Stand.
Ein Gros war wirklich die kaukasischen Regionen. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, es wird ja eine neue Gitex geben, speziell für den Kaukasus oder die kaukasischen Regionen. Aber das fand ich, was da auch Spannendes entsteht. Die haben eine irrsinn Startup.
Ja, ich fand es insofern ein bisschen witzig, weil man natürlich, sagen wir mal so, dieses, zumindest mein Bild der Welt, das ist dann immer so eben Kasachstan, Armenien da hinten, in Anführungsstrichen, das sind halt irgendwie so Nomadenvölker und Bergvölker, die halt irgendwie, ne, Rinder züchten und möglicherweise von irgendwie Salzseen da das Salz abkratzen. Das ist natürlich voller Vorurteile und sicherlich auch falsch, aber wenn du dann so plötzlich so konfrontiert wirst mit Hochtechnologie im Prinzip, wo dann eben auch dran steht, Usbekistan und Armenien, da brauchte ich erstmal so ein paar Takte, bis ich das zusammenpassend bekommen habe, weil einfach mein Weltbild ein relativ anderes war. Ich war da auch noch nie. Und natürlich gibt es dann auch Städte und Zivilisationen und Hochschulen. Das ist dann auch alles existent.
Ja, also das Letzte, was ich aus der Region gehört habe, war Bergkarabach. Alle, die Nachrichten verfolgt haben, werden sich erinnern. Das ist immer noch nicht ganz zu Ende gedacht, glaube ich, da oben, obwohl da jetzt erstmal Ruhe herrscht. Aber ich war ja vor auch schon sehr, sehr vielen Jahren, also es ist länger als 15 Jahre her, in Georgien. Georgien ist ja auch eines der kaukasischen Länder, wunderschön gelegen am Schwarzen Meer. Und ja, das ist im Prinzip das Bild, ne? Da gibt es dann so viel Berg. Ein paar Bauern, auch die größeren Städte, waren damals geprägt von Handel und Agrarwirtschaft. Also ich habe da wenig Industrie gesehen und eigentlich waren es genau die, es klingt jetzt sehr despektierlich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich politisch das Unkorrekteste bin, ist, was auf der Welt ist, aber es war an Ziegenhirten. Also das, ne, mit einem Mandarinenbäumchen im Vorgarten und sehr, sehr freundlich. Tolle Kultur. Ich habe das geliebt. Da ich liebe ja sowas generell. Aber ja, im Wesentlichen war es genau das. Wenn man dann allerdings weiß, dass Usbekistan ist, glaube ich, Ulaanbaatar, kann das sein? Dort die Hauptstadt. Also schon damals eine sehr, sehr große Metropole, auch mit führenden Technologien und Industrien in der Sowjetunion. Und Kasachstan, das größte der ehemaligen Sowjetrepubliken, ich glaube 3-mal so groß oder 4-mal so groß wie die Ukraine, die auch schon als sehr großes, auch schon sehr groß ist. Also das ist dann schon beeindruckend. Und jetzt mag ich mir gar nicht ausdenken, was aus der Mongolei in der Zwischenzeit geworden ist oder noch, ne, so kurz hinter Tibet. Also das ist, das vergisst man tatsächlich immer ganz schnell, weil man kennt es als Krisenregion, als Bergvolk.
Ich denke, es gibt noch weltweit noch andere Landstriche. Wenn ich jetzt so an Südamerika denke, ne, da gibt es sowas wie Argentinien, Brasilien, Chile sicherlich auch. Da gibt es ja auch große Städte und Hochschulen und entsprechend auch Menschen, die was in der Birne haben und dann eben auch Firmen gründen und Technologie irgendwie daher bringen. Afrika ist genauso, das kennt man einfach kaum. Da kennst du irgendwie so ein, zwei Nordafrika vielleicht noch und dann irgendwie Kapstadt oder sowas, aber dazwischen gibt es ja auch noch ein paar Ecken, wo halt echt wo auch Wissen da ist und auch Firmen gegründet werden und Ideen herkommen.
Ja, also gerade was die Ideen angeht, und das ist, glaube ich, auch etwas, was so diese aufstrebenden Regionen uns vorhaben, die haben halt ein paar Schritte, die wir, ich sage jetzt mal, wo wir uns historisch entwickelt haben, die haben die jetzt einfach mal übersprungen. Die knallen halt jetzt mitten rein in den Mobile-KI-Zeitalter.
Zum Beispiel die Heilige Inquisition.
Ja, zum Beispiel, Gott sei Dank. Also das ist etwas, wo Europa hätte wirklich gerne drauf verzichtet. Können. Aber ja, die knallen halt voll rein ins KI-Zeitalter und können dort loslegen. Die haben keine Altlasten mit sich rumzuschleppen. Die starten from scratch und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Haben wir irgendwelche konkreten Firmen davon mitgenommen? Ich tatsächlich nicht.
Nee, von denen tatsächlich nicht, weil das war mir too much, das war mir viel zu viel. Ich habe mitgenommen, der mir sehr, sehr interessant schien. Das meiste waren, also was ich gesehen habe, es war viel Low-Code, No-Code-Plattformen, die dort entstanden sind, Agentic AI, was dort geboten wurde oder eben so Services, die basierend auf KI, Intelligenz, also weniger jetzt der nächste große Sprachmodell, sondern wirklich Anwendungen von KI. Die dort mitgenommen wurden. Und doch einen habe ich mitgenommen, eine Karte, das muss ich mir noch genauer angucken. Gibt es wahrscheinlich auch nochmal ein Upgrade dann oder eine kleine Serie dazu.
Data-disrupted.tech als Blogartikel.
Ja.
Oder wir reden nochmal irgendwann drüber vielleicht.
Ich denke, es wird eher ein Artikel werden. Also da ist auf jeden Fall noch Recherchearbeit notwendig dafür, um sich da ein bisschen reinzufuchsen. Weil das ist, wenn man sich das vorstellt, du hast es sehr schön verglichen mit einem Schullabor. Also das war wirklich, als man in die Halle reingekommen ist, das sah aus wie so Tische, die man aus dem Chemielabor kennt.
Genau. So Stehtische, da hätte man irgendwie locker hinten noch ein paar Messgeräte und Steckdosen und so Zeug hinmachen können.
Ja.
Genau, so richtig.
Und das war halt ein Klassenraum für gefühlte 300 Parallelklassen gleichzeitig im Unterricht.
Groß,
also das war sehr groß und sehr viel und sehr kleinteilig und das war mir dann einfach too much, weil wir haben eh schon so viele Informationen aufgenommen und das war dann einfach zu viel. Wir wollten ja auch noch ein bisschen mehr sehen und es gab ja auch noch ein paar Sachen zum Anfassen, den Hund zum Beispiel. Der Hund ist uns begegnet auf dem Weg von dem einen Strang zum nächsten, glaube ich, ne? Der Hund war geil.
Ich weiß nicht mehr genau, wo du hast da irgendwie gesprochen mit war das vielleicht auch mit, nein, mit Rumänien war das nicht.
Ich habe mit jemandem gesprochen.
Mit so einer Ländergeschichte hast du gesprochen gehabt, wegen Osteuropa. Und dann ist da dieser Hund aufgetaucht, so ein Roboterhund, der da irgendwie Männchen gemacht hat. Und getanzt und so weiter. Und dann haben wir mit dem Menschen gesprochen, der war aus Singapur.
Genau.
Meine ich mich zu erinnern.
Ja,
ne?
Singapur.
Und die Anwendung ist eigentlich so als quasi der Hund für ältere Personen. Der halt dann
ein Vergesellschaftungshund. Und ich sag's, eigentlich war es ein Notrufknopf auf vier Beinen. Also man kennt ja heute, wenn alte Menschen alleine zu Hause, wenn die stürzen, dann haben die so einen Notrufknopf um Hals, können sie drücken, kommt's DRK oder BRK und hilft ihnen dann ins Krankenhaus oder woanders hin. Und dieser Hund, der lebt halt bei dir, erinnert dich dran, dass du Wasser trinkst, erinnert dich dran, dass du deine Tabletten nimmst, erinnert dich dran, dass du alle Fenster schließen musst und den Herd ausschalten musst und kann eben auch erkennen, wenn du zu lange auf dem Klo bist oder wenn du hingefallen bist, wenn du gestürzt bist. Und dann ruft dieser Hund den Notdienst, den Krankenwagen für dich und solche Sachen. Er dient auch der Vergesellschaftung, also gerade einsame alte Menschen, die haben dann Ansprache. Der Hund redet mit dir, also das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie einen echten Hund, sondern es ist halt wirklich so ein Robo-Jog, wie man das so von Boston Dynamics kennt. Und der redet dann auch mit dir und das ist die...
Aber kleiner, ne? So Boston Dynamics, ja, die große Tür normalerweise. Das hat ja schon mehr so, so die Größe von einem Dackel oder
ja,
so.
Ja, also wenn du mal so einen Boston Dynamics in Real Life gesehen hast, der Hund war, glaube ich, so ein Drittel.
Ja.
Ein Drittel bis Hälfte sind die so von der Größenordnung her. Also so viel kleiner sind die gar nicht, weil du musst natürlich auch die Technik und Technologie da drin unterbringen. Der Hund ist autark, wie wir gelernt haben. Also der kann sich schon auch zu einer zentralen Intelligenz verbinden, aber der funktioniert auch autark. Das heißt, der hat sehr viel der Intelligenz schon autonom bei sich selbst drin. Und das muss natürlich auch mal rein. Der muss so eine Sprache verarbeiten können. Also der hat so ein kleines neuronales Netz da drin, der macht ein bisschen Machine Learning, der kann natürliche Sprache verarbeiten, der lernt auch Dinge mit der Zeit dazu und der muss auch die passenden Antworten für den Herrchen und Frauchen und nebenbei noch tanzen können und Männchen machen. Pfötchen geben. War so süß. Ich liebe die ja, diese Dinger. Also wenn ich sowas sehe, ich bin jedes Mal schockverliebt und den hätte ich auf der Stelle mitgenommen. Der war so süß. Und der hat sich auch sehr gefreut, als man ihm hinterm Ohr gekrault hat. Also selbst das können diese Tiere erkennen. Geplant ist, das fand ich auch interessant, hat er erzählt, es sind auch plüschige Versionen geplant, die man dann auch wirklich in die Hand, also in den Arm nehmen kann und kuscheln kann mit und richtig lieb haben. Und er sagte auch, spazieren gehen, ja. Der Vorteil zu einem echten Hund ist, nicht nur, dass du ihn außer Strom nicht füttern musst, aber du musst nicht bei jedem Wetter mit ihm raus. Wenn du mal keinen Bock hast auf Gassi gehen, dann bleibst halt drin mit dem Tier. Auch das ist ein sehr großer Vorteil von so Robodogs, wie ich finde.
Ja.
Genau. Ja, war sehr, sehr cool. Also den habe ich geliebt, diesen Hund, und den finde ich auch für euch im Netz wieder.
Ich weiß gar nicht, hast du die Karte mitgenommen?
Ich habe von dem eine Karte mitgenommen, ja.
Weil ich glaube, der war irgendwie ohne Stand, doch habe ich so den Eindruck
gehabt. Ja, der ist, glaube ich, nur so rumgelaufen mit seinem Hund.
Hund irgendwie.
Es gab noch mehr Hunde, aber der war mit Abstand der süßeste und niedlichste und intelligenteste. Ja.
Ja, es gab generell auch noch so.
Es gab viel Robotik.
Genau, ich würde sagen, so irgendwelche so Reinigungsroboter haben wir etliches gesehen. Quasi
Luftbefeuchter,
so.
Der wandelnde Luftbefeuchter.
Ja, genau.
Und wir haben gesehen, die.
Diese Servicekatze, die da so mit Tabletts durch die
Gegend fährt. Das war so krass. Ich bin ja schier vom Glauben abgefallen. Die Servicekatze ist Deutsch. Die Servicekatze ist eine Deutsche. Das wusste ich nicht. Ich kenne diese Servicekatzen. Servicekatze, okay. Also das ist jetzt keine Katze im Sinne von Katze, sondern das war wirklich, das ist mehr so ein laufendes Regal mit einem Katzenkopf und dem Gesicht einer Katze. Also das Display.
Also wenn man so Trolleys aus Flugzeugen kennt, so diese kurzen, diese großen, kleinen, diese, ne? Kleinen Trolleys, ungefähr so die Höhe. Vorne und hinten offen.
Ja, so wie wo das Essen serviert wird, genau, im Flugzeug.
Genau,
so, diese Trolleys.
Solche meine ich, genau.
Genau. Und ich kenne die, nämlich die, es tut mir immer noch in der Seele weh, dass die sich so verkauft haben. Hornet Security, die haben ja vor 2 oder 3 Jahren angefangen, bei der ITSA so richtig Gas zu geben. Und seit 2 Jahren haben die so eine Servicekatze bei sich auf dem Stand, die das Bier verteilt. Also die kannst du dann, kannst du dir dann halt Getränke. Die läuft, also. Die läuft da so einfach, genau. Rum, die ist so programmiert, da rumzulaufen und bringt dann halt Getränke und hat Broschüren noch mit da drum rumliegen und genau. Und ich kannte diese Katze halt, hab die da gesehen, nicht weiter beachtet, außer dass ich sie diesmal richtig anfassen konnte und auch selber programmieren. Also nicht programmieren, aber ich konnte sie, konnte ihr sagen, was sie tun soll. Und die war dort als Begleitkatze Die hatten so mehrere Stationen an ihrem Stand und diese Begleitkatze, die hatte ich dann halt zu diesen Stationen geführt, begleitet. Hatte hinten in ihren Regalfächern auch statt Bier hatte sie Broschüren drin, nur keine Getränke, gar keine. Und und ich habe das erst, als ich die bei LinkedIn erwähnt habe, rausgekriegt, dass das Deutsche sind. Das fand ich so faszinierend. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mich länger mit denen unterhalten, weil das ist ja genau die Technologie, die wir suchen.
Ja, da gab es eben eine ganze Reihe so verschiedenster Spezialgeräte, sage ich mal so, ne, zum irgendwie zum Bodenputzen in großen Stil. Das haben wir kürzlich auch gesehen in einem Supermarkt tatsächlich in
auch,
echt.
Auch Hunde, also hier so
Hunde, zum Kisten, Hunde. Zum Lastentransportieren, in Fabriken zum Beispiel, so selbstfahrende, sowas gibt es ja auch schon relativ lange, aber die brauchten sowas gibt's schon lange, aber die brauchten trotzdem ein Schienensystem. Das ist jetzt kein Eisenbahnschienensystem, aber die brauchten so eine Leitmarkierung quasi im Boden, wo die entlangfahren.
Ja. Und das war jetzt eine, die kannst du jetzt
mehr und mehr
zu Hause im Garten
einfach durch die Gegend fahren. Ja, genau. Die dann irgendwann nochmal auch lernen oder wissen die Gänge, wo sie fahren dürfen und fahren sollen. Und sie dann aber doch relativ autonom bewegen in diesen Dingen. Also da haben wir eine ganze Menge davon gesehen. Ja.
Auch viel im Bereich IoT, Robotik, Automatisierung, Prozessoptimierung. Also da war wirklich sehr, sehr viel.
Was ich nicht ganz verstanden habe, das waren zwei Anbieter, die hatten Geldscheinsortierautomaten in verschiedensten Größen. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinstecken soll. So,
also wenn man weiß, dass es in Dubai auf der Jitex immer einen riesengroßen Finanzhalle gab auch, die wirklich nur Banken, Finanzen, das kommt aus der Ecke. Also da waren dann solche Technologien. Natürlich wird
das
waren da auch
Asiaten, meine ich.
Wir haben uns die tatsächlich nicht näher angeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst die mittlerweile auch eine Intelligenz drin haben, sei es für Analysen, sei es für
Bestimmt. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel fremde Scheine, also ausländische Währung erkennen.
Ja, auch Fälschungen, das war das Begriff, was ich gesucht habe. Fälschungen zu erkennen, viel genauer zu zählen also da ist auch eine ganze Menge an Technologie, auch mit zentraler Vernetzung. Wenn du ein großes Banknetz hast, die dann zentral die Sachen erfassen oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da gibt es sicherlich eine ganze Menge Potenzial. Wir haben es uns nicht weiter angeguckt.
Aber es gibt so eine Reise, bestimmt nicht da. Das ist
nee,
richtig.
Ganz bestimmt nicht. Aber das ist tatsächlich, wenn man das Original kennt, weiß man, dass gerade Banken, der Bankensektor, der Finanzsektor eine sehr, sehr große Rolle auch in der arabischen Welt spielt. Einige große Banken, große Investoren auch. Und dann ist das sicherlich dem auch geschuldet, da ein bisschen mit reinzubringen.
Dann war IBM sehr groß. Die hatten einen ziemlich großen Stand, fand ich.
Ja.
Und auf dem einen Teil waren auch wieder so einzelne Produkte von denen und so mit Partnern irgendwie, da habe ich gar nicht so genau geschaut und sagen wir mal so der Eyecatcher auf dem Stand, das war jetzt so ein Stück lebensgroßer Quantencomputer.
Die Serie ist 2, also ich habe das erste Mal den IBM jetzt in live gesehen, ich habe die ja vor zwei Jahren schon einige
IBM Q System 2, so ist der offizielle Name von dem Ding.
Und also das ist wohl so der Nachfolger von Watson, was man so als Watson kannte in der Vergangenheit. Und ich kannte ja einige Systeme schon, also der war jetzt in der Tat, wenn ich es mal vergleiche mit dem, was ich auf der ISC gesehen habe vor zwei Jahren, kleiner. Aber dafür modularer, und das fand ich das eigentlich Interessante, der hat so eine Wabenstruktur. Also das sind drei Kühlaggregate nach unten. Wer schon mal ein Bild von einem Quantencomputer gesehen hat, der weiß ja, dass das so...
Schaut aus wie so riesengroße Tropfsteine.
Ja, genau.
so ein
Haufen Messing und Kupfer, was sich nach unten verjüngt. Und der eigentliche Quantenprozessor ist ja ganz, ganz unten nur drin. Und was IBM mit der Series 2 da jetzt gemacht hat, die haben drei dieser Quantenprozessoren in einem solchen Kühlaggregat-Tor, also in einem so einem Tropfstein drin. Und von diesen Tropfsteinen haben sie drei in einem Modul. Das heißt, ich habe dreimal drei Prozessoren in einem Modul. Und diese
nicht Prozessoren, sondern Bits, Qubits.
Nein, Prozessoren. Also die haben 156 Qubits, hat ein Prozessor momentan bei denen. Und die, also ein Qubit wäre wirklich ganz niedlich, Herr Stief, damit würden die keinen Blumentopf mehr gewinnen. Also es sind tatsächlich aktuell, was sie gesagt hatte, 156 Qubits in so einem Prozessor drin bei denen. Und es sind drei Qubits. PUs, also Quantum Processing Units, in einem dieser Tropfsteine und eben drei Tropfsteine, deswegen 3x3, 3x3 Prozessoren. Und die Module kann man auch zusammenstecken, sodass man dann irgendwann beliebig N mal 3x3 hat. Und ja, das war so das wesentlich, was wesentlich Neue. Das andere wesentlich Neue ist, sie haben in der Leitertechnik, da kann der Herr Stief gleich ein bisschen was zu Hohlleitern und Mikrowellen erzählen. Die hatten drei Generationen ihrer Leitungen dort in dem.
Also, vielleicht musst du vorne anfangen.
Genau.
Du musst ja in so einer Quantenprozessing-Einheit musst du irgendwie quasi die Rechenanweisungen und die Register befüllen, damit das Ding rechnen kann. Die Register sind da drin, die Secure-Register. Und der Informationsaustausch passiert über Mikrowellen. Die haben außen dran, wie ist das, Normaltemperatur, Elektronik oder so ähnlich, sagte der. Also quasi, was ja bei Zimmertemperatur läuft, und dort wird aus digitaler Information dann in irgendeiner Form, nein, aus dem, was wir als digitale, als Bits und Bytes kennen, wird ein Mikrowellendatenstrom, der ist auch digital erzeugt, und dieser Mikrowellenstrom, der muss irgendwie von dieser Normaltemperatur-Elektronik in diesen Quantenprozessor hineingelangen. Mhm. Und das passiert, die Nachrichtentechniker wissen das, Mikrowelle wird am besten, ist Hochfrequenz, wird am besten über Hohlleiter transportiert.
Genau.
Und das haben die anfangs über so dünne Röhrchen gehabt, die da so ein bisschen zum Teil gebogen und geschwungen sind. Und natürlich, denke ich, wirst du dort auch einfach wie bei der Mikroelektronik auch eine immer mehr kleiner werden. Und jetzt hat man quasi, das schaut so ein bisschen aus wie Flachbandkabel. Mhm. Man wollte oder konnte uns nicht genau sagen, wie es, was da innen drin ist.
Doch, bei den Flachbandkabeln schon. Das
am
waren
Ende sind es irgendwelche in irgendeiner Art und Weise geformte Hohlleiter. Und du musst die noch, das hängt doch von der Frequenz dann ab, quasi so Seitenverhältnis und Querschnitt von so einem Hohlleiter, was dann gut und schlecht das Zeug transportiert.
Also die zweite Generation, tatsächlich die Röhrchen, war die erste. Das ist auch ganz okay, wenn du einen Prozessor mit vielleicht 5 Qubits ansteuern möchtest, weil du musst jedes Qubit einzeln ansteuern. Das ist die große Herausforderung im Quantencomputing. Um ein Ergebnis zu bekommen, musst du halt Zustände von diesen Quanten abmessen. Die werden dann korreliert in ein großes Gesamtergebnis zusammengefasst und wieder digitalisiert und viel zu ausufernd jetzt. Jedenfalls musst du jedes Quantum einzeln ansteuern, und du brauchst halt eben für jedes Quantum in diesem Quantenprozessor ein so ein Röhrchen, was runtergeht. Das skaliert natürlich nicht endlos, weil die Röhrchen kann man schon sehr klein, aber wie auch immer. Zweite Generation waren die Flachbandkabel, die auch sehr, sehr viele Hohlleiter in sich, aber ein bisschen geordneter, sehr klein, die dann die Quanten in den Prozessoren angesteuert haben. Und der dritte Generation haben wir auch schon gesehen, das waren diese Messingplatten. Die sehen auch aus wie Flachbandkabel, da siehst du aber gar nicht mehr rein. Also bei dieser zweiten Generation hast du noch die einzelnen Leitungen oder Röhrchen gesehen.
Das sieht aus wie so, und es gibt auch bei so Platinen so Verbindungen zu irgendwelchen Displays oder sowas, was auch so Flachband.
Also mich jetzt an Stromschienen erinnert, ganz ehrlich. Also man hat so in der Hochspannung hast du solche Stromschienen, und das hatten die als dritte Generation ihrer. Ja. Und da wollten sie überhaupt nicht sagen, was es ist. Wir haben mehrfach nachgefragt, auch verschiedene, ob das dann jetzt auch Hohlleiter, und nee, das ist alles top secret, und da können wir nicht
aus
drüber
wie so
reden.
Messingblech,
und ja, genau.
Ein hochglanzpoliertes, aber das ist vermutlich drin irgendwie so ganz feine, keine Ahnung, IBM konnte ja in der Grundlagenforschung eine ganze Menge auch an so feine Strukturen.
Also wahrscheinlich wird es irgendwo eine Patentanmeldung dazu geben, die werden sich da sicherlich, kann man ja mal nachgucken, wer da Interesse hat. Aber das war ganz interessant. Also diese drei Generationen, auch da die Entwicklung, dass sich da Dinge weiterentwickeln, und je größer diese Prozessoren werden, desto anders muss natürlich auch die Ansteuerung erfolgen. Jetzt mal so unterm Strich, Quantencomputing ist Physik, ist analog, eigentlich analoges Signalverarbeitung, deswegen auch die Mikrowellen. Und du brauchst auch immer, das hat man auf dem Modell gesehen, die Technik, die außen dran ist, jedes dieser Waben hatte drei Ja, drei Racks würde ich jetzt, es waren keine wirklichen Racks, aber drei so Racks, die weggestanden sind, wo eben genau diese Umwandlung, die haben es Transpilieren genannt, was woanders Kompilieren ja, heißt.
So, ja, das war was anderes noch, ja. Das ist mit dem Code. Wenn du programmierst.
Ja,
das
genau.
Ist, das ist nicht die Mikrowellen.
Genau, weil das ist nochmal eine andere Transport. Geschichte, weil du musst Mikrowellen ist die Information in das Quantumprozessor reinzubekommen und auch wieder rauszubekommen. Und das ist, wir haben gelernt, beim Raus, wie die Information rausgeht, da entsteht die Hitze.
Nein, die Aussage war, quasi die Mikrowelle, die dort reingeht, das ist ganz relativ wenig Energie. Mhm. Das Ding ist gekühlt auf 0,15 Kelvin, glaube ich, ja. Ganz am Ende. Und du musst natürlich dann auch, wenn die Mikrowelle zum Rechnen diese Information dort reingelangt, das ist auch immer, macht es ein bisschen warm, aber nicht sehr wirklich viel. Und um dann irgendwann einmal dieses Ergebnis auszulesen, schicken die einen relativ starken Puls rein. Mhm. Der macht dort drinnen erstmal die ganzen Zustände kaputt.
Genau.
Und auf der anderen Seite wird aber durch diesen starken Impuls, wurde uns erklärt, quasi das Ergebnis dann rausgeschubst.
Genau.
Und das macht natürlich wieder einen Schwung weit warm, weil, ja. Weil der Impuls jetzt sehr viel größer ist. Das, genau. Der macht jetzt wahrscheinlich keine 20 Grad aus dem Ding, wenn das irgendwie in der Nähe von 0 Kelvin ist. Aber der macht dann wahrscheinlich schon nochmal irgendwie so 1-2 Kelvin.
Ja, und das ist genau die aber auch diese Tropfsteinform. Genau, letztendlich sind das Kühlaggregate, die das so stufenweise runterkühlen und dann natürlich ja, auch
oben,
entsprechend.
Oben, was war das oben? Ist Helium bei 4 Kelvin und ich ganz unten haben sie 0,15 Kelvin.
Ich habe das bei Google, glaube ich, mal rausgesucht, ja, ja. Im Rahmen der ISC. Also da ist in den Shownotes ein Artikel zu, was ist überhaupt Quantencomputing, da habe ich es erklärt. Genau. IBM hat es auch gut dokumentiert. Genau, und was eben, du musst einmal die Signale entsprechend umwandeln, du musst aber auch die Befehle entsprechend umwandeln, die Anwendungen, es gibt ja, du kannst nicht einfach so ein SAP jetzt mal mit einem Quantenprozessor laufen lassen, sondern das musst du eben entsprechend portieren und dann auch kompilieren, wobei IBM dieses Kompilieren eben transpilieren tun wir höchstens bei diesen ganzen Wissensfluten. Ja.
Und das habe ich auch gelernt, wobei ich habe mir da nie groß Gedanken gemacht, aber die haben dann halt auch quasi ein ganzes Framework zum Programmieren, das wird mit Python programmiert, das heißt QISKIT, QISKIT geschrieben.
Genau.
Und das benutzt du vom Grundprinzip her ähnlich wie so ein NVIDIA CUDA. Das ist einfach Bibliotheken, die bindest du ein und dann hast du diesen Quantencomputer als Coprozessor in deinem System drin, wo dann eben Sachen gemacht werden und Ergebnisse zurückkommen.
Und da brauchst du halt einen Haufen Technik, einen Haufen Compute-Ressourcen, klassische Compute-Ressourcen und die sind in diesen Racks noch angeflanscht an dem Ding. Ja. Und das ist auch das, was die Energie braucht. Ein Quantenprozessor selber braucht kaum Energie. Also die sind unglaublich energiesparend, aber eben um die Transpilierung.
Wobei er auch da überrascht war, dass dann, er sagt so, je nach Größe braucht, man hat es ja dann gesehen mit dreien. Ja. Nein, er sagte was zwischen Minimum 10 Kilowatt, das ist halt irgendwie so, ne, ein normales Serverrack momentan irgendwie so 20, 25 Kilowatt, also Minimum 10 und Maximum meine ich war irgendwas von 50, 60 Kilowatt.
50, ja, ich meine also, auch. Sagt,
hält sich in Grenzen, das geht eigentlich.
Das ist das, was ein GPU-Server in einer Stunde braucht oder so. Ja. Also es ist auf jeden Fall, das ist ja auch ein großes Argument von Quantencomputing und das wird sicherlich nicht für alles, aber für einige Anwendungsfälle wird es definitiv eine GPU ablösen können, langfristig. Genau. Ja, aber das werden wir auch noch weiter verfolgen. Wir werden die Jungs wahrscheinlich auch mal in Ehningen besuchen und dann gibt es dann mal so ein Quanten-Special aus dem IBM-Labor.
Ja. Ja,
schauen wir mal.
Ja, ist ein weites Feld, aber man wird sich auch damit einfach zunehmend beschäftigen müssen. Ne?
Irgendwie
vor 30 Jahren halt sowas wie Grafikkarten noch ein Exot sozusagen war. Ja. Ja, ist ein bisschen einfacher zu erfassen, weil es halt weiterhin noch eine Digitaltechnik ist, auf eine andere Art und Weise wie CPUs. Aber jetzt bist du halt in einem ganz anderen Art und Weise Dinge zu betrachten.
Jetzt bist du wirklich in der Hochphysik. Also jetzt bist du Quantenphysik und das ist wirklich also das rauscht dir schon mal über den Kopf vorbei. Ja. Und da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten und wenn man das allerdings sieht, wie schnell sich das jetzt auch entwickelt, dass die Systeme kleiner werden, leistungsfähiger werden, immer mehr Qubits Qubits, also immer mehr Quanten in sich vereinen und dann auch sicherlich andere. Also IBM sprach jetzt tatsächlich schon auch von KI-Anwendungsfällen, das als KI-Koprozessor zu nutzen. Also da denke ich, passiert eine ganze Menge. Genau, in der Photonik, wir sehen das in der Sicherheit schon. Auch Photonen sind ja Quanten. Und gerade was so Verschlüsselungstechniken angeht, also da sind Photonen sehr beliebt und da gibt es auch schon erste richtig gute Produkte, unter anderem aus Jena. Habe ich auch schon mal gefunden, habe ich euch vorgestellt, suche ich wieder raus den Link. Gut. Genau, Püppi.
Ja, ich hätte jetzt erst noch eine Schlenke gemacht von den Quanten zum Analogrechnen.
Stimmt.
Wir waren ja auch noch bei Annabrit, ja. Und haben uns
stimmt, die hätte ich jetzt völlig.
Also das ist, ich kenne die schon sehr lange, weil ich mitbekommen habe, ich kenne den, der dahinter steckt, und weil ich mitbekommen habe, was die angefangen haben. Mhm. Und der Initiator, der ist halt so auch aus der Computerhistorie heraus sehr interessiert am Analogrechnen. Mhm. Und dann hatten die immer irgendwann die Idee, ob man nicht vielleicht diese Analogrechner aus den 50er Jahren oder die Idee von diesen Analogrechnern wieder in die Neuzeit portieren kann, weil es halt tatsächlich Anwendungen gibt, im wissenschaftlichen Bereich vor allem, die sich halt mit Analogrechnern möglicherweise einfacher oder schneller berechnen lassen als mit einem riesengroßen Grafikkartenaufwand. So. Mhm. Also wenn man sich gerade so diese ganzen die ganze Ingenieurmathematik, die ist sehr, sehr voll mit Differentialgleichungen. Und das ist genau das, was so ein Analogrechner sehr gut kann, weil das kannst du elektronisch gut bauen, so ein Differentialgleichungsglied. Und dann schickst du halt quasi irgendwie Eingangsgröße in Form von Spannungen dort rein. Und dann hast du halt am Ende irgendwie die erste, zweite, dritte Ableitung und Summe und multipliziert und bla bla. Das kannst du alles mit Elektronik machen. Und wenn du halt am Eingang ein bisschen was veränderst, dann musst du keine lange Berechnungskette machen, sondern hast im Prinzip sofort bei Lichtgeschwindigkeit am Ende das Ausgangssignal. Und die nehmen das her und verknüpfen das mit Digitaltechnik, haben für das DKRZ, für eins von beiden.
DLR wahrscheinlich, oder?
Ja, das könnte auch Klimarechenzentrum sein. Die haben jedenfalls ein großes Dingens gekauft bei denen. Das ist quasi so ein etwas besserer Prototyp. Das hat keinen Prototyp-Charakter mehr, das besteht aus vielen, vielen Modulen. Und jetzt versucht man eben, das noch stärker in den Markt zu kriegen und Menschen zu überzeugen, Firmen zu überzeugen, dass sie eigentlich Analogrechner haben wollen für ihre Probleme und nicht mehr den Digitalrechner. Auch die haben, ähnlich wie IBM mit ihrem KISS-Kit, auch so ein Framework zum Programmieren. Das heißt, du programmierst es in Python, wie man halt programmiert, und benutzt dann aber für manche Berechnungszweige dann so einen Analogrechner.
Ich habe übrigens tatsächlich mal nachgeschaut, dass das Annabrit, das System, Annabrit-System, was wir da gesehen haben, das sieht tatsächlich so aus wie die Analogwandler für Quantencomputer, die ich vor 2 Jahren auf der ISC gesehen habe. Exakt das gleiche, genau die gleichen Eingangs. Buchsen und Ausgangsbuchsen, also das war interessant.
Das sagt ja doch auch aus, dass sie mit ihrem System auch Quantencomputer sozusagen simulieren können.
Genau, ja.
Und da emulieren
können, genau. Exakt. Und es ist, ja, also ich denke, Analog Computing ist lange totgesagt worden. Es erlebt gerade ein Revival, weil letztendlich sind auch Quantencomputer nichts anderes als Analog Computer. So, quasi, unterm Strich.
Naja, wenn du schnell genug taktest, dann wird jeder Computer zu Analogrechner. Aber das ist ein anderes Thema.
Andere Geschichte, genau.
Genau.
Jetzt Püppi?
Ja, jetzt Püppi.
Wir haben einen Personal AI Assistant, gestützten Assistant gesehen. Wir sind irgendwie nichtsahnend um die Ecke und dann sprach da eine sehr realistisch aussehende Silikondame sehr deutliche Worte mit einer ausdrucksstarken Mimik, die war berauschend.
Das ist so ein mechanischer Torso quasi, die aber die Form hat wie so ein Menschentorso mit Armen dran.
Ja.
Und die Hände, ich glaube, da hatten sie sogar irgendwie so Handschuhe drüber oder so Gummis, so
Silikonhände. Das Gesicht war eine Silikonhaut und die war so, die muss unten drunter so viele kleine Servomotoren gehabt haben, dass die Augenbewegungen, Mimik, Augenaufschläge, Lippenbewegungen, das war alles sehr, sehr realistisch.
Also so beim Sprechen dann auch die Hände so ein bisschen bewegt, wie man das so macht und den Kopf gedreht, also Mimik, und Leute Gestik, angesehen.
Genau.
Und die ganze Gestik, ja. Ja,
auch man hat richtig gesehen, wenn sie nachgedacht hat und wie sie reagiert hat. Und es war unglaublich beeindruckend. Und das richtig Beeindruckendste ist, dass die Software dafür von einer Firma aus Dresden kommt. Also auch da, Deutschland AI ist nicht so weit hinten dran. Die können schon was, die machen eine ganze Menge im Bereich KI und Robotik, aber eben anders als die Marktschreier aus den USA. Und ich denke, auch anders als die deutsche Bundesregierung das immer gern haben möchte. Man muss nicht einer Meta-Konkurrenz machen mit dem nächsten Llama, sondern man kann hier auf ganz anderen Feldern führend werden. Aber da müsste man sich erstmal drauf besinnen, was kann ich besonders gut und was mache ich da draus, statt zu schreien, oh, Autos sind tot.
Zumal der Einsatzbereich für dieses ganze AI-Zeug, der ist ja eigentlich nicht in dem, was Llama irgendwie, dass ich meine Hausarbeiten schreibe oder mir meine Texte schreiben lasse, sondern die Einsatzbereiche, die ist dann in ganz, ganz vielen einzelnen Bereichen immer sehr viel spezifischer. Ne? Du kannst irgendwie Fabriküberwachung, wenn man denkt an so digitaler Zwilling und so Zeug, wo du dann solche Sachen mitfabrizieren kannst.
Oh, kriegst du die Diskussion gerade mit digitaler Zwilling? Hat doch ein Bundesland, hat sich einen digitalen Zwilling von seinem Land eben um Katastrophenschutz, NRW, für einen Katastrophenschutz, um wirklich im virtuell schon das Gelände, wo kann ich denn nun sicher whatever. Und jetzt, Datenschutz, um Gottes Willen, da können ja Bombenleger und die können ja dann Angriffsziele und Kritis und ist ja alles offen. Wo ich mir denke, so, Leute, guckt euch doch erstmal an. Das ist ein ganz eingeschränkter Benutzerkreis. Also das ist von Kritis für Kritis entwickelt. Und dann schreien die da gleich wieder los und haben nur Bedenken und alles ganz schlimm und alles ganz, ganz böse. Ja. Wo ich mir denke, so, auf der einen Seite schreien wir hier Fachkräftemangel noch und nöcher und auf der anderen Seite weigern wir uns, Technologie einzusetzen, um genau dem zu begegnen und mal wirklich wieder ein Wirtschaftswachstum hinzukriegen.
Ja. Wir reden jetzt über Messe.
Naja, aber so eine Püppi ist halt genau sowas,
ja, das
ne?
Schon.
Die setze ich dann bei mir am Empfang, wenn ich keinen finde. Oder so einen Hund schicke ich halt als Pflegehund zu einer kranken alten Dame.
Aber auch da sind wieder die Anwendungsfälle sehr spezifisch. Wenn du am Empfang, der muss irgendwie keine Hausarbeiten schreiben vom Sprachmodell her.
Nee, aber der muss reden können mit anderen
schon,
Menschen.
Das und schon. Aber die Fragen, die kommen, haben halt irgendwie zum allergrößten Teil immer irgendwie einen Bezug zum Unternehmen und gehören da dazu. Das ist also kein so generisches, was irgendwie alles abdecken muss.
Ja, irgendwann werden die Stadtführungen machen, irgendwann werden die, ich meine, die dient ja auch als Wissensroboter.
Auch als eine Stadtführung ist ein sehr spezifisches Wissen. Die
als wandelnde Wikipedia. Und natürlich sind das alle spezifische, eng abgesteckt, aber genau dafür sind die entwickelt. Je enger das abgesteckt ist oder je gezielter und detaillierter die Informationen sind, du warst in meinem Vortrag, du müsstest es eigentlich wissen, dass diese General-Purpose-KI eigentlich totaler Schrott ist.
Ja, weil das sage ich doch die ganze Zeit.
Viel zu viel Informationen hat. Und aber genau diese spezifischen Anwendungsfälle, dass da KI sich erst wirklich ihr volles Potenzial entwickeln kann.
Ja, und das sind aber auch die, wo am Ende dafür bezahlt werden wird.
Natürlich, muss, ja, sicher. Ne? Robotik dann das
zugleich
andere.
Zugleich sind die meines Erachtens aber auch viel einfacher zu erstellen, weil viel schmalbandiger, weil du eben die nur mit einem relativ schmalbandigen Wissen, was die vorhalten muss.
Ja.
Über was die Bescheid wissen muss.
Ja, das führt jetzt hier viel zu weit, ist egal, ja, ungefähr genau so. Ich habe so einen Anwendungsfall ja auch gesehen bei Samsung in Palo Alto. War das Palo Alto? Ja, jedenfalls Santa Clara irgendwo da. Die so ein Robodog von Boston Dynamics, der läuft da rund ums Haus, oder von Samsung, glaube ich, war eine Eigenentwicklung, war gar nicht von Boston Dynamics, läuft da ums Haus und macht den Wachschutz. Ne, findest du kein Personal, lässt du Hunde ums Gebäude laufen. Und die sind unermüdlich, die erkennen alle Unregelmäßigkeiten, die sind abschreckend, die machen Alarm, beißen wahrscheinlich sogar ins Wadel, wenn du sie ordentlich trainierst. Keine Ahnung. Also es gibt diese Fälle und es gibt Regionen und Länder, ich möchte nicht wissen, was in Asien schon mit Robotik auch im privaten Umfeld gemacht wird oder im ich sag jetzt mal, haushaltlichen Umfeld. Wo Deutschland noch ganz. Ich denke nur an die Roboterbar in Prag. Also das war noch nicht so ausgereift, ja, das wohl. Ganze, aber
Prag 20 Minuten wartet oder so.
Ja, nun, und jetzt, weil die auch nicht autark gearbeitet haben, sondern der eine für den anderen mit dem anderen angewiesen war. Das kann man durchaus optimieren noch.
Haben wir noch was gesehen? Erwähnenswertes, Berichtenswertes?
Nee, wir haben gesprochen mit dem Daniel Menzel, aber das hört er dann sowieso in einer Extra-Episode. Da geht es nochmal um Infrastruktur für KI ein bisschen detaillierter.
Ich würde sogar sagen, um RZ-Infrastruktur.
Ja, generell RZ-Infrastruktur. Wir haben es am Beispiel von KI jetzt mal besprochen, aber die Botschaften sind
aber es geht um RZ-Infrastruktur für KI, nicht um irgendwelche Programmier-Frameworks, Infrastrukturzeug.
Ja, natürlich,
es geht wirklich ganz hart um
eigentlich
CPU,
sogar,
GPU, Hauptspeicher, Netzwerk, Storage.
Eigentlich sogar um Baugruben, aber das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr die Episode hört. Genau.
Die haben wir aufgenommen, die wird dann auch kurz nachdem wahrscheinlich veröffentlicht werden.
Genau.
Allerdings auf dem anderen Kanal. Wir sind jetzt bei Data Express und das andere passiert auf Data Explorer.
Ja, Semiconductor war aus dem asiatischen Raum eine ganze Menge zu sehen an Memory, SSDs, Speichern etc. Also da sind die ja auch ganz, ganz umtriebig. Da gibt es weit, weit mehr als nur Micron und Kyosha, was man hier so kennt.
Ja, das stimmt. Da waren ganz viele so spezial.
Genau.
Was heißt spezial? Wenn man sich die Ausstellungsliste anschaut, dann sind ganz, ganz viele, und unter S Shenzhen sind ganz, ganz viele Firmen, die dann irgendwie Shenzhen irgendwas heißen. Und die hatten natürlich alle irgendwie im Prinzip Massenware aus ihrer Produktion, und das war halt immer alles irgendwie mit Elektronik normalerweise, also irgendwelche Hardware-Schnipsel. Mit der einen Dame hat man gesprochen, die haben so hier so 5G, so Funkzellenzeug quasi, mit dem man
also
dann
die haben wirklich
bauen
komplette
kann.
Das Equipment für komplette Campusnetze 2G, 2G bis 5G. Und dann entsprechend mit den Sendern, Empfängern, der Funktechnik, also wirklich alles, was man dazu braucht.
Das macht ja auch auf mich so den Eindruck, die verkaufen dir halt die Hardware, und das dann irgendwie zusammenzubauen und zum Netzwerk zum Laufen zu bringen, ist dann Sache eines Implementierungspartners oder sowas. Ist dann nicht mehr deren
Nee,
Ding.
Die liefern im Prinzip alle Komponenten, die dafür nötig sind.
Genau.
Aber du brauchst einen Implementierungspartner vor Ort, der dir das Zeug dann passend installiert, dass die Ausleuchtung passt und
Konfiguration macht und so weiter und so fort.
Genau. Und da ist aber auch Asien mit im Bereich IP-Cores so wahnsinnig führend, was gerade dieses Networking angeht. Das sehen wir im Open Compute Project immer. Also die sind da unglaublich umtriebig, was die da entwickeln an Netzwerktechnik, Netzwerksteuerung. Bei Netzwerksteuerung eben so Backplanes für IT-Netzwerk oder IP-Netzwerke. Netzwerke. Es ist schon beeindruckend, was da passiert. Und alles Open Source, also jetzt abgesehen davon IP Core, aber das ist sind alles Whiteboxen. Das Ding kannst du nehmen, kannst irgendwo einbauen und
Televisierst doch China dann.
Ja, mei. Also mittlerweile halte ich das für wesentlich sicherer als das, was Trump da auf der anderen Seite vom Ozean fabriziert, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ich habe noch ein Aussteller-Feedback oder zum Aussteller-Feedback notiert. Das ist wohl noch ein bisschen zurückhaltend.
Ja.
Aber man konnte natürlich auch nicht wirklich viel sagen. Das war jetzt die erste Chitex und, wie gesagt, auch entsprechend klein. Ich kann mir vorstellen, das Ding hat Potenzial, zumal es in Deutschland außer der ITSA in Nürnberg jetzt keine so wirkliche IT-Messe mehr gibt. Es hat den Vorteil in Berlin, wenn die wiederkommen und wieder in Berlin sind, ist natürlich dann schon auch sagen wir mal, ein gewisser Standortvorteil. Es war auch so, die Response zu hören, also gerade die Berliner hat es natürlich auch gefreut aus dem Dunstkreis, weil die sonst immer irgendwo hinfahren mussten und jetzt halt endlich mal was quasi zu Hause haben.
Also ich denke, nach der IFA hat Berlin definitiv eine neue große Leitmesse verdient, und ich freue mich, wenn die JITEX in Berlin bleibt, und ja, fahren wir wieder hin nächstes Jahr, oder?
Ich fand es angenehm international, was ja sicherlich auch, du hast dann einfach viel Aussteller, die dann unterwegs waren, auch gehört und Standpersonal und so weiter. Aber das war schon gewissermaßen erfrischend, fand ich so. Und ja, ich werde nächstes Jahr wieder hinfahren. Jetzt haben wir nach Berlin eine Fahrzeit von ungefähr 2 Stunden. Ich würde keine Übernachtung mehr, schätze ich, machen, sondern...
Nö, da kommt man morgens hin, wenn die nicht, abends zurück,
Wenn die nicht deutlich größer wird, dann reicht auch für einen Überblick und um ein bisschen mit den Leuten zu reden, reicht ein Tag. Das reicht. Aber ich denke.
Also für diejenigen, die sich für Technologie interessieren oder die mal abseits der großen Ciscos und Fortinets dieser Welt technologieoffen sind und sich auch mal neue, sichere Technologie, ich sag nur Schwachstellen. Leute, schmeißt eure Ciscos und Fortinets raus. Die sind so dermaßen schwachstellenbehaftet. Jede Woche kriege ich hier eine neue Urgent New Zero Day ausgenutzt gefunden. Das muss echt nicht sein. Und gerade Osteuropa hat eine ganze Menge zu bieten. Wir waren am CLT, haben wir das CZ-NIC. Das CZ-NIC, ne? Eine Domain-Registrar. Der hat einen Router entwickelt, ein Netzwerk-Device. Richtig, richtig sexy. Werden wir euch auch noch ein bisschen detaillierter vorstellen irgendwann, ja. Also, es gibt gerade in Osteuropa gibt's unglaublich tolle Technologien. In Warschau habe ich eine Firma kennengelernt, die richtig geile Kühltechnik, Liquid Cooling Solutions entwickelt. Softwareentwicklungen kommen ganz tolle daraus und eben aber auch richtig Rechenzentrumsequipment. Also da muss man wirklich nicht mehr Amerikaner kaufen und auch keine Chinesen, wenn man das dann auch nicht will.
Ich esse die aber so gerne.
Die Chinesen?
Nein, die Amerikaner.
Ach so, naja. Essen darfst du die weiterhin.
Ja, dann machen wir jetzt den Deckel drauf, hätte ich gesagt.
Unbedingt.
Ich bitte darum. Erstmal durch für heute, das war der Überblick zur ersten Chitex Europe. Und das war dann auch Data Express Episode 61, habt ihr gehört, den Podcast von Data Disrupted mit der Kerstin und dem Wolfgang. Uns gibt's zum Nachlesen auf datadisrupted.tech. Außerdem gibt's dort die Content Updates auf Blue Sky, auf LinkedIn und als RSS-Feed.
Und auf Mastodon.
Ihr müsst einfach nach Data Disrupted suchen, dann findet ihr das auch. Wir schreiben auch gelegentlich, sporadisch unsere persönliche Sicht auf Enterprise IT. Das gibt's auf Blue Sky als Stiefkind und Frau Stief. Ihr könnt uns einen Kaffee oder einen Tee spenden und neuerdings haben wir auch Merchandise, Frau Stief, da weißt du mehr dazu.
Ja, wir haben T-Shirts, Hoodies, Taschen, Tassen, ganz, ganz tolle Sachen mit unseren Motiven. Die sind zum Teil auch wirklich gar nicht unsere Motive, sondern sagen einfach nur Techniker oder Podcaster. Podcaster warte ich noch drauf, dass Spreadshirt mir das genehmigt, aber ja, tolles Tweet wir.
Ja, wo?
Ja, Spreadshirt. Link gibt's in den Shownotes, wie immer. Meine Güte, datadisrupted.spreadshirt.de oder so.
Na gut. Dann haben wir es erstmal.
Ich denke schon.
Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke. Uiui.